Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Wir haben für euch heute eine weitere Sendung zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März. In unserer kleinen Vorstellungsrunde, die letzten Wochen oder auch noch die nächsten Tage, lernt ihr nach und nach die Menschen kennen, die hier direkt für den Landtag kandidieren aus dem Wahlkreis Ulm. Hier übrigens noch ein ganz kleiner Service-Tipp für den Wahltag direkt für euch, falls ihr euch fragt, wie und was und wen und wo vor allem wähle ich denn. A, ihr habt eine Wahlbenachrichtigung bekommen und B, das ist jetzt tatsächlich neu, ihr habt zwei Stimmen, eine für die Partei und eine weitere für einen Direktkandidaten aus eurem Wahlkreis. Und eine neue Kandidatin stellen wir euch heute wieder vor, diesmal von der FDP. Das Ziel ist klar, ihr bekommt einen Eindruck davon, wer da eigentlich für eure Stimme antritt. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Anke Hillmann-Richter.
Hallo.
Bevor wir jetzt gleich knallhart über die politischen Themen sprechen, in den nächsten 60 Minuten, interessieren wir uns natürlich zu Beginn erstmal, wer sind Sie persönlich?
Ja, ich bin Anke Hillmann-Richter, wohne hier in Ulm, bin verheiratet, Mutter von drei Söhnen, die mittlerweile alle erwachsen sind, noch nicht alle aus dem Haus, aber so halbwegs auf dem Weg dahin. Ich habe bei der Deutschen Rentenversicherung meinen Fachhochschulabschluss gemacht und war da bis 2019 auch tätig. Dann habe ich nebenbei noch ein Master in Politikwissenschaft gemacht und habe im Juli 2019 ins Landratsamt gewechselt, habe Führungsaufgaben übernommen und bin dort Amtsleiterin für den Bereich Sozialplanung, Controlling und Beratung. Das ist im Dezernat Jugend und Soziales und ich grüße meine 50 Mitarbeitenden.
Für all diejenigen, die sich jetzt im öffentlichen Dienst nicht so gut auskennen, was machen Sie denn eigentlich in Ihrer Position? Also ja, Sie führen, das haben Sie gerade gesagt. Was sind weitere Ihre Tätigkeiten? Was genau machen Sie für den Landkreis?
Ja, also Sozialplanung heißt, dass wir uns Gedanken machen, wie wird denn unser Landkreis einmal aussehen? Wo werden bestimmte Bedarfe notwendig sein? Also wo sind Kita-Plätze notwendig? Wo sind Pflegeplätze notwendig? Was gibt es für ambulante Angebote? Reichen die stationären Angebote? Das heißt, wir denken so ein bisschen in die Zukunft, was das Planerische betrifft. Dann der Bereich Controlling, der klingt immer ein bisschen knallhart, ist es gewissermaßen auch, weil es geht um Zahlen, es geht um unseren Haushalt, dass wir all das, was wir uns in der Planung überlegen, auch längerfristig zahlen können. Das heißt, alles, was das Sozialamt übernimmt, das, was das Jugendamt übernimmt, das läuft bei uns zusammen. Und wir müssen gucken, wie wir da so durch das Jahr kommen und müssen das auch immer festlegen für die kommenden Jahre. Und der dritte Bereich, Beratung, splittet sich in den Pflegestützpunkt und in die Betreuungsbehörde. Das heißt, da sind meine Mitarbeiterinnen unterwegs für Menschen, die sich in Notsituationen befinden, die selber nicht mehr für ihre eigenen Angelegenheiten sich damit beschäftigen können. Das ist die Betreuungsbehörde und Pflegestützpunkt ist, wenn jemand eine Pflegestufe hat, wenn Eltern oder Angehörige gepflegt werden müssen und alle Fragen, die dafür notwendig sind, so in etwa ist das Potpourri.
Das heißt, die Einblicke sozusagen in kommunalpolitische Prozesse sind Ihnen vertraut. Sie wissen, um was es geht. Sie wissen auch, worum es natürlich dann hier auch im entsprechenden Wahlkreis geht. Jetzt liegt es aber natürlich trotzdem nicht ganz nahe, sich dann auch direkt politisch zu engagieren. Wie kam es dazu?
Ja, also ich bin 2008 in die FDP eingetreten. Damals war mein jüngstes Kind ein Jahr alt und ich war gerade in Elternzeit und wollte mich ein bisschen politisch engagieren. Als ich dann aber wieder ein Jahr später berufstätig wurde, stellte es sich heraus, naja, so einfach ist das nicht, Beruf, Familie und noch das Ehrenamt zusammenzubringen. Nichtsdestotrotz bin ich weiter bei den Liberalen geblieben, weil für mich ist die Selbstbestimmung und das Entscheiden, wie ich mein Leben selber führen möchte, das ganz, ganz Wichtige. Und im Jahr 2018 ist damals die Rose Goller-Nieberle, die ist damals Gemeinderätin bei der Stadt gewesen, auf mich zugekommen und hat mich halt gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr machen wollte, wo doch die Kinder jetzt etwas größer sind. Und so bin ich dann nach und nach einfach in mehr politische Verantwortung reingewachsen.
Das ist also jetzt Ihre erste Wahl, wo Sie als Kandidatin direkt auch gefragt sind?
Nein, das ist jetzt schon der dritte Start, wenn man jetzt sozusagen überregional geht. Also 2019 habe ich mit der Kommunalwahl angefangen. Dann wurde 2021 jemand gesucht für den Neu-Ulmer Wahlkreis für die Bundestagswahl. Also habe ich mich bereit erklärt, da dann für die Bundestagswahl anzutreten. Im letzten Jahr bin ich hier in Ulm für die Bundestagswahl gestartet. Und jetzt ist es halt die Landtagswahl. Es ist immer gar nicht so einfach, Kandidaten zu finden. Gerade wenn ich meinen Terminkalender so der letzten Wochen angucke, das ist halt neben zu Hause und Vollzeitberufstätigkeit kein Zuckerschlecken. Wir hatten ja gestern die große Podiumsdiskussion gehabt im Stadthaus. Das heißt, man ist nicht nur da und ist präsent, sondern muss sich auch ein Stück weit in die Themen reinarbeiten. Und ja, das ist schon nicht ohne. Aber es ist ein interessantes Hobby.
Ja, Hobby ist ein schöner Begriff für das, über was es jetzt heute in der Sendung geht. Es soll nämlich natürlich um, das kennen Sie schon und das kennt ihr draußen vom Radio auch schon, um 3 bzw. 4 Themenblöcke gehen, die in der Landespolitik schwerpunktmäßig mit behandelt werden können. Wir starten mit der Wirtschaftspolitik jetzt gleich. Verkehr und Mobilität gucken wir uns an, machen einen kurzen Ausflug über die Bildung und landen dann beim Thema Wohnbau, Wohnen und Mieten. Und ein Wunschthema, das darf jeder Kandidat, jeder Kandidatin auch mitbringen, kommt von Ihnen das Thema Bürokratieabbau und Digitalisierung. Wir wollen uns jetzt aber gleich noch mal kurz die Ärmel zurechtzupfen und dann gleich mit dem Thema Wirtschaftspolitik hier in der Plattform bei Radio Free FM starten. Wir sind in der Plattform und sprechen heute über die Landtagswahl 2026, genauer gesagt, denn über die Vorschläge der FDP. Am 8. März gilt's ja. Alle Bürgerinnen und Bürger und auch alle, die Lust haben, an der Wahl sich zu beteiligen, entscheiden über die Richtung, in die unser Land in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und natürlich auch Jahren geht. Und wie hat es die Tage ein Kandidat bei einer Podiumsdiskussion ganz passend gesagt, ohne Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist fast alles nichts. Und in diesem Sinne haben wir uns als erstes Thema für heute die Wirtschaftspolitik genommen. Wie es da draußen um unsere Wirtschaft steht, das wissen wir alle, das wissen Sie, Frau Hillmann-Richter. Und Sie als FDP haben das Thema Wirtschaftspolitik natürlich auch in Ihr Wahlprogramm aufgenommen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil mittlerweile alle Parteien natürlich dieses Thema für sich entdeckt haben, eben weil es auch sehr drängend ist und weil es auch um Arbeitsplätze geht. Bevor wir jetzt konkret in Ihr Wahlprogramm reingehen, Sie sind ja auch nah am Thema dran. Wenn Sie Verantwortung tragen, wo würden Sie denn als allererstes ansetzen? Wo würden Sie sagen, das ist die größte Priorität? Da müssen wir direkt nach der Wahl anfangen.
Also das Allerwichtigste ist, die Fachkräfte zu halten, weitere Fachkräfte zu finden und unseren Mittelstand und die kleinen Unternehmen zu entlasten. Wir kommen ja nachher noch ein Stückchen zur Bürokratieabbau. Da denke ich aber eher so von der Verwaltungsseite immer her. Für die Wirtschaft ist das Allerwichtigste, was wir im Wahlprogramm haben, was uns vielleicht auch ein Stück weit von den anderen Parteien unterscheidet, dass wir kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 20 Mitarbeitern von den Berichtspflichten entlasten möchten. Also dass sie wirklich mal ein Jahr komplett befreit sind, weil, das kenne ich auch aus früheren Gesprächen, beispielsweise auch mit Landwirten, die sind allein ein Drittel ihrer normalerweise produktiven Arbeitszeit damit beschäftigt, Tabellen auszufüllen, Statistiken zu erledigen, Anträge zu pinseln, Dokumentationen zu machen. Und das mag für ein größeres Unternehmen noch mal ein Stück weit einfacher sein, weil sich da vielleicht einzelne Mitarbeiter beschäftigen können, wobei du musst die dann auch extra einstellen. Das ist also auch eine finanzielle Sache. Aber so ein kleiner Unternehmer, so ein Fünf-Mann-Betrieb oder Fünf-Frau-Betrieb, da macht es dann meist der Chef oder die Chefin freitags am Wochenende. Und es ist eigentlich die Frage, brauchen wir diese Dokumentationspflichten oder können wir nicht genau da kleine Unternehmer ein Stück weit entlasten?
Welche wären das denn konkret? Wo würden Sie ansetzen? Welche Berichte sollen aus Ihrer Sicht wegfallen?
Naja, das, was an statistischen Rückmeldungen erledigt werden muss, die sozusagen notwendig sind und Zwischenstände, die gemeldet werden müssen.
Jetzt sind Sie als Landratsamt mitunter ja auch Empfänger solcher Berichte, zum Beispiel auch wie ein Regierungspräsidium. Irgendjemand wird sich ja mal was dabei gedacht haben, würden jetzt wahrscheinlich viele Politikerinnen und Politiker sagen. Wenn es so einfach geht, warum machen das dann auch nicht andere?
Weil wir nicht den Mut haben. Wir sollten den Mut haben und einfach mal ausprobieren, um festzustellen, wird es tatsächlich vermisst, weil wir haben ja auf der Verwaltungsseite auch wieder Leute, die das gegebenenfalls lesen und checken müssen oder es einfach nur abheften. Das heißt, wenn es nicht mal auffällt, wenn dann so eine Dokumentation gar nicht eintrudelt, dann ist ja schon die Frage, müssen wir das tatsächlich aufrechterhalten? Ich gehe ein Stück weit mit Ihrer Frage mit, dass Sie sagen, sicher, da hat sich irgendjemand mal etwas ausgedacht und hat sich auch etwas dabei gedacht, aber wir sind ja in einem Prozess. Das heißt, wir sind ja nicht statisch und nur weil es mal vor 5 oder 10 Jahren gut war, heißt es nicht, dass es heute immer noch gut sein muss. Und ich glaube, also das ist so der liberale Ansatz, wir vertrauen auch den Unternehmern, genauso wie wir den Menschen vertrauen, dass sie ihren richtigen Weg gehen und dass sie ihre Arbeit auch solide erledigen. Und ich glaube, wir sind an dem einen oder anderen Punkt, sicherlich auch wegen europäischer Regelungen, haben wir einfach übersteuert.
Also das heißt, Ihre Strategie wäre, ich stelle erstmal, ich überspitze jetzt bewusst etwas, ich stelle alles in Frage, schaue dann, ob es irgendjemand vermisst und wenn ich feststelle, nein, das ist nicht der Fall, dann kann es weg.
Ja, warum nicht?
Sie haben das Thema Entlastung für Betriebe angesprochen. In Ihrem Wahlprogramm steht ja unter anderem auch das Thema Energiepreise. Konkreter, wettbewerbsfähige Energiepreise für Betriebe. Auch da sagt wahrscheinlich, egal ob Privatverbraucher oder eben auch Unternehmer, egal ob Kleinst-, Mittel- oder sogar große Unternehmen, da sagt ja erstmal keiner Nein zu günstigeren Preisen. Jetzt ist da die Frage, wie genau wollen Sie denn diese wettbewerbsfähigen Energiepreise hinbekommen? Was sind die Steuerelemente, die Sie angreifen wollen?
Wir hatten es ja gestern, ich glaube, da hat Herr Mehlich von der Handwerkskammer den Strompreis von Österreich genannt, mit 17 Cent die Kilowattstunde und hat da in Abgrenzung gesagt, dass wir in Deutschland einfach viel zu teuer sind. Das heißt, es reicht schon manchmal aus, in das Nachbarland zu gucken. Was ist denn da der Unterschied? Was haben wir steuerrechtlich einfach in Deutschland mehr auf diesen Preisen, wo wir relativ schnell rangehen könnten? Das wäre zum Beispiel für mich so der erste Hebel, den man ansetzen könnte. Inwieweit wir da als Landesregierung ausscheren können vom Bundestrend, das muss man sicherlich sich ganz genau betrachten. Aber ich glaube, wenn wir in einer guten und vernünftigen Koalition sind, dann werden wir schon Mittel und Wege finden.
Vielleicht ein kurzer Kontext, weil Sie den gestrigen Abend angesprochen haben. Sie beziehen sich auf eine Podiumsdiskussion, war, glaube ich, eine Gemeinschaftsveranstaltung, Club der Industrie, die Industrie- und Handelskammer Ulm, Südwestmetall, Bürgerimpulse, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden
Handwerkskammer,
vergessen. Handwerkskammer,
Volkshochschule.
Und die VH, ja. Letztere, der Direktor hat ja auch moderiert, gemeinsam mit dem Herrn Dr. Mehlich, seines Zeichens Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. So haben wir jetzt sozusagen das Setting komplett. Und alle Direktkandidatinnen und Kandidaten waren eingeladen, eben auch Sie. Und wenn Sie jetzt konkret Österreich angucken, dann stellen Sie ja richtigerweise fest, hier reden wir über einen Staat, über eine Nation, über Baden-Württemberg erstmal und über ein Bundesland. Wie schätzen Sie denn Ihre Gewichtung denn im Bund insgesamt ein? Also wenn Sie als baden-württembergische, als Teil der baden-württembergischen Regierung sagen würden, das ist ein Thema, wie viel Stimme wird dem Ganzen denn beigemessen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir im Bund nicht mehr vertreten sind. Ich bin der Meinung, dass das schmerzhaft ist und dass man das immer wieder merken. Das heißt, wir haben nur zwei oder im Endeffekt einen Hebel, das ist über den Bundesrat, zusammen mit unseren Koalitionspartnern, dann dort Regelungen zu finden und das auch über diese Initiativen einzubringen. Ein zweiter Hebel, den wir zurzeit nur als FDP haben, wir haben im Endeffekt die liberale Fraktion in Europa und unsere 5 FDP-Abgeordnete. Aber unser Wirkungsgrad ist zurzeit sehr, sehr beschränkt, dadurch, dass wir nicht mehr im Bundestag vertreten sind. Nichtsdestotrotz zeigen die Regierungsbeteiligungen in Sachsen-Anhalt und in Rheinland-Pfalz, wo wir jeweils die Wirtschaftsministerien setzen, dass diese Bundesratsinitiativen doch tatsächlich möglich sind.
Also über den Bundesrat hier entsprechend auch intervenieren zu können und entsprechende Impulse zu setzen. Jetzt zum Thema Wirtschaftspolitik gehört ja noch ein bisschen mehr dazu als die Energiepreise oder nur die Energiepreise, auch wenn sie sicherlich ein sehr, sehr großes Thema sind. Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen war auch sozusagen ein Buzzword von Ihnen. Was bedeutet denn innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, die ein Land für sich schaffen kann, also ein Bundesland?
Genau, also da sind wir wieder bei den Verwaltungsvorschriften, bei den Anträgen, bei den Laufzeiten, bei den Voraussetzungen, die man setzen kann als Land, um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. Ich denke, da haben wir eine ganze Menge Gestaltungsmöglichkeiten, auch im Land, es Unternehmer einfacher zu machen. Thema auch Digitalisierung verschiedener Möglichkeiten. Also wenn ich sozusagen ein Gewerbe anmelde, das sollte heute eigentlich relativ schnell möglich sein, dank der digitalen Voraussetzungen. Ich glaube, da haben wir die Möglichkeit, auch in Baden-Württemberg ein Zeichen zu setzen.
Sicherlich sehr wichtige Themen, gerade wenn man im Bereich der Gründung ist. Jetzt sind viele Unternehmen ja auch mit, ich sag mal, dem Dauergeschäft beschäftigt. Und zu diesem Dauergeschäft gehören natürlich auch die hohen Lohnstückkosten in Deutschland. Also auf ganz einfaches Deutsch übersetzt, es ist einfach sauteuer, hier zu produzieren.
Ja.
Und dementsprechend leiden da viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch darunter. Wenn Sie jetzt an beispielsweise Berichtspflichten und so weiter denken, das ist sicherlich ein nerviger Nebeneffekt, ebenso wie jetzt eine Gewerbeanmeldung und ähnliches. Aber würden Sie sagen, das sind schon die ganz großen Hebel? Kann man noch irgendwo anders anpacken?
Also ich denke, man kann noch an verschiedenen Stellen anpacken. Jetzt bin ich nicht die Wirtschaftsexpertin. Meine Kompetenzen liegen in der Sozialpolitik. Von daher weiß ich aber, dass unser Spitzenkandidat Uli Rühlke da auf jeden Fall sattelfest ist. Wir haben noch weitere Kandidaten, die in dem Bereich auch Professuren haben. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass jetzt abgesehen von unserem Wahlprogramm wir noch verschiedene andere Hebel haben, die man setzen kann. Was mir halt noch spontan einfällt, ist die Arbeitszeiten zu flexibilisieren. Ich glaube, da haben wir auch kein Alleinstellungsmerkmal mit unserem Wahlprogramm. Aber das wäre auch auf jeden Fall etwas. Und was wir wirklich in den Blick nehmen müssen, und ich glaube, das ist etwas, das unterscheidet uns von anderen Mitbewerbern. Wir haben den Blick auf kleine und auf mittelständische Unternehmen und sind deshalb sehr, sehr nah dran, weil etwas, was für ein großes Unternehmen durchaus sinnvoll ist, kann für ein kleines Unternehmen im Endeffekt die Existenz bedeuten.
Eben ging es um das Thema Wirtschaftspolitik und jetzt machen wir mal einen harten Themenwechsel hin zum Thema Mobilität. Wir erinnern uns noch an den Kampf sozusagen auch zwischen Bund und Ländern, was das Thema Deutschlandticket angeht. Eine offensichtlicherweise interessante Idee für viele Bürgerinnen und Bürger, die dann aber trotzdem an der Frage der Finanzierung fast gescheitert wäre. Wie stehen Sie denn zum Deutschlandticket?
Ich glaube, da habe ich andere Positionen, als meine Partei zu Bundeszeiten hatte. Ich finde das Deutschlandticket total geil, auch wenn es jetzt um einiges teurer geworden ist. Aber ich genieße es nach wie vor, wenn ich irgendwo hinfahre, aussteige und nicht gucken muss, muss ich jetzt Wabe 100 fahren oder brauche ich Wabe 200? Bin ich eine Stunde unterwegs oder brauche ich ein Tagesticket? Also das macht es total einfach. Und hier in Ulm bin ich zwar immer mit dem Rad unterwegs, aber bei so einem Wetter wie heute muss ich mir keine Gedanken machen, was kostet gerade der Ticketpreis, sondern steig einfach ein und fahre.
Also hier auch ganz der ganz pragmatische Ansatz, wenn man so möchte. Welche Anreize bzw. auf welchen Impulse setzen Sie denn als FDP auf Landesebene, wenn es um das Thema Wirtschaftspolitik, Mobilität geht? Was ist Ihnen da wichtig?
Also uns ist vor allem wichtig, dass die Infrastruktur erhalten werden muss und dass wir einen Mobilitätsmix brauchen. Also Radfahren in aller Ehre mache ich auch gerne, aber ich wohne auch in der Stadt. Und es ist für mich relativ einfach, in 7 Minuten von zu Hause bis zum Landratsamt zu kommen. Gestern hatte man einen Oberleitungsschaden gehabt hier am Ulmer Hauptbahnhof. Das heißt, mein Sohn stand kurz 7:15 da und holte seinen Vater aus dem Bett, damit er ihn mit dem Auto zur Arbeit fährt. Also von daher sind wir auf die verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten angewiesen. Und das ist sozusagen auch das liberale Anliegen, da politisch ausreichend Rahmenbedingungen zu setzen, damit jetzt nicht eine bestimmte Antriebsart bevorteilt wird, die vielleicht auch noch subventioniert wird, sondern es müssen verschiedene Möglichkeiten bestehen.
Das würde konkret heißen, wenn Sie jetzt über Förderprogramme von E-Autos entscheiden würden?
Sind wir dagegen.
Auch wenn es jetzt nicht der öffentliche Verkehr ist, aber auch zum Thema Mobilität gehört, für Sie kein Thema?
Ist für uns kein Thema. Das, worüber sich, glaube ich, die wenigsten so ein Stück weit Gedanken machen, wir haben ja eine Bestandsflotte an Autos hier in Deutschland. Lass sie 80 Millionen sein. Und wir haben, wenn wir uns das mal überlegen, diese 80 Millionen Autos müssten alle in E-Autos umgestaltet werden, werden die ja nicht verschrottet, sondern fahren irgendwo anders noch auf der Welt. Und das Allerkostengünstigste für dich und mich ist ja im Endeffekt, wenn ich mein Fahrzeug weiterfahren könnte, nur der Kraftstoff umweltfreundlicher ist. Also von daher glaube ich, die Elektromobilität, ich will sie nicht verteufeln und ich finde sie für Kurzstrecken super und man ist immer der Erste an der Ampel, der wegkommt. Aber es ist für kurze Strecken gedacht und für längere Strecken sollten wir gucken, dass unsere Bestandsflotten auch mit beispielsweise synthetischen Kraftstoffen mobil bleiben können. Also dass wir auch noch andere Konzepte haben. Und noch ein Thema, Sie und ich, wir sind nicht die Entwickler von Automobilen und von Antriebsmotoren. Und auch selbst wenn ich politisch aktiv bin, werde ich niemandem etwas vorschreiben können und sagen können, das ist die richtige Antriebsart, sondern ich muss da schon in den Sachverstand unserer Ingenieure investieren, muss ihnen den Raum geben, auch andere Varianten zu entwickeln.
Aber die Politik kann doch Ziele setzen, oder?
Die Politik kann Ziele setzen, ohne Frage. Dabei müssen wir uns bloß überlegen, ob wir uns nicht als Wirtschaftsstandort ein Eigentor schießen, indem wir meinen, wir sind in unseren Zielen ambitionierter als andere. Das heißt, wir sollten da europäisch denken und da auch diesen europäischen Weg gehen, sagen, Europa soll die und die Klimaziele mit erreichen. Und das Ziel ist ja auch nicht das Problem, das Ziel zu setzen. Ich kann nur nicht sagen, es muss die Elektromobilität sein, sondern das Ziel ist ja, dass wir weniger Abgase haben wollen und dass wir umweltfreundlicher unterwegs sein wollen. Und wenn ich das Ziel definiert habe, ist ja der Weg dahin offen.
Nochmals zurück zu den Öffis. Sie sagen, das Deutschlandticket ist eine gute Sache. Da würden Ihnen wahrscheinlich mindestens mal die Menschen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und auch in der Stadt wohnen, recht geben. Die Menschen auf dem Land sagen, das Ticket hilft mir im Regelfall relativ wenig weiter, wenn nur dreimal am Tag ein Bus hält, wenn überhaupt dreimal am Tag. Welche Angebote machen Sie denn für ländliche Gemeinden?
Bin ich der Meinung, es muss auch in den ländlichen Gebieten möglich sein, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinzukommen. Es gibt diese Ideen mit den On-Demand-Bussen, also dass man sozusagen über eine App gesteuert sagen kann, ich möchte dann und dann dort und dort hinkommen. Das sind sicherlich Insellösungen, die man sich im Landkreis noch mal ein Stückchen genauer angucken müssten. Aber ansonsten muss auch für die Menschen weiterhin es möglich sein, mit dem eigenen Auto von A nach B zu kommen. Und gerade im ländlichen Raum werden wir es nicht unbedingt ermöglichen können, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit ein öffentliches Verkehrsmittel unterwegs ist. Deshalb muss da auch noch weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass man sein eigenes Auto nutzen kann.
Jetzt müssen wir ja alle in der Politik, insbesondere dann auch Sie, Kompromisse finden zwischen beispielsweise dem Individualverkehr als Fußgänger und als Radfahrer mit dem PKW, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und selbst da ist dann noch die Frage, welche öffentliche Verkehrsmittel, angefangen bei Fernbussen, Zügen oder was wir sonst noch alles so haben. Wo würden Sie denn Ihre Priorität einsetzen? Sie haben jetzt gesagt, für ländliche Gebiete, da muss das Auto nach wie vor attraktiv sein. Wenn Sie jetzt mal die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel nebeneinander stellen würden, inklusive dem Individualverkehr, wo würden Sie dann sich als FDP positionieren? Sagen Sie, wir stärken mehr den Individualverkehr oder sagen Sie, wir gehen mehr in Richtung öffentliche Verkehre, weil die Menschen dann auch Anreize haben, diese zu nutzen?
Das kann man gar nicht pauschal sagen. Also ich kann sozusagen nicht pauschal festlegen, ich möchte das eine gegenüber dem anderen bevorzugen, sondern es muss eine Erreichbarkeit sein. Und die FDP setzt sich für die Wahlfreiheit in der Mobilität ein. Also es werden pauschale Fahrverbote abgelehnt. Wir sind auch nach wie vor gegen das starre Tempolimit. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt ein Verkehrsmittel priorisieren gegenüber anderen.
Sie haben jetzt das Tempolimit angesprochen. Entschuldigung. Hier auch nochmal das Stichwort, sonst hätte ich es auch nochmal aufgegriffen, was die Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Kommunen angeht. Wiederum jetzt kein originär landespolitisches Thema, aber durchaus eben impulsgebend und impulssetzend. Erst neulich kamen die Zahlen aus Helsinki, die deutlich weniger Verkehrstote haben und durchgehend Tempo 30. Warum sagen Sie als FDP, wir wollen bei den 50 bleiben?
Ich weiß gar nicht, ob wir das so offensiv sagen, dass wir bei 50 bleiben wollen. Es ist ja die Gestaltung der Kommunen.
So hatte ich Sie gerade verstanden mit dem Tempolimit. Oder haben
Nein,
Sie sich auf die Autobahn bezogen?
Genau.
Okay.
Ja.
Also das heißt, auf den Autobahnen keine 130, was die Städte angeht, da sind Sie offen.
Ja, weil ich der Meinung bin, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, was wir in Europa haben. Und als Nation der Automobilbauer ist doch etwas, was uns erhalten bleiben sollte.
Radio Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Die Plattform ist hier bei Radio Free FM zu Gast. Anke Hillmann-Richter von der FDP. Am 8. März gehen wir alle wählen für den Landtag in Baden-Württemberg. Und heute stellen wir euch die Kandidatin des Wahlkreises Ulm eben für die FDP vor. Und nächstes Thema für uns ist jetzt das Thema Bildungspolitik und alles, was damit zusammenhängt. Bei Bildung denken natürlich viele an Schulen. Auch das ist ein Thema. Aber es soll auch eben um Hochschulen, um unsere duale Ausbildung gehen. Aber fangen wir doch mal mit den Schulen an. Sie haben jetzt gerade so im Zwischengespräch gesagt, Schulen sind für uns keine Versuchskaninchen. Wie genau darf man das denn verstehen?
Also in keinem anderen Politikfeld sind Verlässlichkeit, Planungssicherheit und klare Zielsetzung so entscheidend wie in der Bildungspolitik. Deshalb ist uns Liberalen auch die Bildungspolitik sehr, sehr wichtig. Unser bildungspolitischer Sprecher, der Tim Kern, war auch am 5. Februar in Ulm gewesen und hat dort sozusagen seine Position dargelegt. Ich kann jetzt hier nur das ein oder andere zitieren, was auch in unserem Wahlprogramm steht. Also das, was uns wichtig ist, dass es eine verbindliche Grundschulempfehlung gibt. Es ist ja so, dass in der 4. Klasse festgelegt wird, Gymnasium oder Realschule. Das wurde ja ein bisschen weichgespült in den letzten Jahren. Und uns ist es wichtig, sowohl den Kindern als auch den Eltern da eine Sicherheit zu geben, dass diese Empfehlung klar ist. Es ist ja nicht in Zement gemeißelt. Wir haben ja ein sehr, sehr durchlässiges Bildungssystem in Deutschland. Also auch mit einem Realschulabschluss hat man immer noch die Möglichkeit, später sogar zu studieren. Manchmal ist dieser Weg sogar der interessanteste. Von daher ist das zum Beispiel ein Passus, der uns sehr, sehr wichtig ist.
Wenn Sie jetzt G8 oder G9 ansprechen, für was würden Sie sich entscheiden? Was ist der richtige Weg?
Also meine beiden großen Söhne haben beide G8 gemacht. Ich bin der Meinung, das hat sie sehr, sehr unter Druck gesetzt und sie hätten sich vielleicht leichter getan, es noch ein Jahr länger in der Schule bleiben zu können. Von daher jetzt mal als Mutter die Betrachtungsweise wäre ich auf jeden Fall für G9. Jetzt sind sie nun beide durch. Das heißt, ich habe jetzt auch keinen mehr, den ich da als Versuchskaninchen draufsetzen könnte. Aber ich beobachte auch von vielen Eltern drumherum, die ihre Kinder dann doch auf die berufsbildenden Schulen geben, also aufs Bosch, aufs List und auf die Falkenburg-Schule, weil einfach dieses eine Jahr Entschleunigung auch da nochmal dabei ist. Die zweite Sprache ist damit nochmal ein Stückchen einfacher zu lernen. Also meine persönliche Einschätzung wäre, dass G9 den Kindern auf jeden Fall Entschleunigung bringt.
Welche Schularten soll es aus Ihrer Sicht denn in Zukunft noch geben?
Wir wollen die Schularten in ihrer Vielfalt weiterhin so behalten, wie sie sind. Also es soll nicht nur noch Realschule und Gymnasium geben, weil die Werkrealschule genauso notwendig ist. Zum einen für die handwerklichen Fähigkeiten, die Kinder entwickeln können. Und ich glaube, dem einen oder anderen Kind tut man nichts Gutes damit, sie auf die Realschule zu schicken, damit man Misserfolge hat, sondern für praktisch veranlagte Kinder sollte die Werkrealschule auf jeden Fall noch weiterhin möglich sein.
Das Thema Ausbildungsabbrüche haben Sie für sich als Thema identifiziert. Jedenfalls sagen Sie in Ihrem Wahlprogramm, wir möchten Ausbildungsabbrüche durch bessere Begleitung reduzieren. Klingt erstmal gut. Was ist denn konkret bessere Begleitung?
Also ich glaube, der Arbeit leisten Handwerkskammer, IHK und die Arbeitsagentur schon ganz gute Dienste. Nichtsdestotrotz braucht sicherlich das ein oder andere Kind ein Stückchen mehr eine Berufsberatung, mehr die Möglichkeit, vielleicht mal etwas auszuprobieren. Beispielsweise an einem Samstag in irgendeiner Firma in der Bäckerei tätig zu sein oder bei einem Metzger oder in der Automobilindustrie etwas ausprobieren zu können, weil wenn ich was probiert habe, kann ich danach doch einschätzen, das ist was für mich oder das ist was nicht für mich.
Also Sie sagen Stärkung der Arbeit der Handwerkskammer beispielsweise dadurch.
Genau, und den Kindern ermöglichen, frühzeitig mal reinzuschnuppern. Also nicht nur diesen Girls Day, den wir immer im April jeden Jahres haben, wo dann Mädchen und auch die Jungs die Firmen besuchen können und mal reingucken können, sondern einfach mehr Möglichkeiten in diese Richtung zu gehen.
Das passt ja auch zum Thema Berufsorientierung. Auch das scheint Ihnen wichtig zu sein. Und Berufsorientierung in dem Fall dann auch praxisnah direkt an den Schulen. Wie genau kann ich mir denn das jetzt als Schülerin oder Schüler oder auch als Lehrer vorstellen? Kommen dann aus Sicht der FDP Unternehmer in Schulen, Ausbildungsbotschafter? Gibt es dafür ein neues Schulfach?
Nein, ich glaube nicht, dass wir ein neues Schulfach brauchen. Das wird ja immer mal wieder angesprochen, aber ich denke, die Gestaltungsmöglichkeiten sind da. Die Schulen können da die Rahmenbedingungen setzen. Ich weiß es jetzt nur von der Realschule, da hat man die Möglichkeit, verschiedene Richtungen zu belegen, ob man eher technisch unterwegs ist oder eher im AIS heißt es, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, Ernährung und so weiter, Gesundheit spielt damit eine Rolle oder der sprachliche Bereich, so weiß ich es von der Realschule. Und ich denke, es tut auch dem ein oder anderen Gymnasiasten nicht verkehrt, mal in einen Beruf reinzuschnuppern, weil wir haben ja durchaus nicht nur die Ausbildungsabbrüche, sondern auch die Studienabbrüche, wo eine berufliche Orientierung gar nicht so verkehrt wäre.
Welche Maßnahmen schlagen Sie denn da genau vor?
Also zum Beispiel das, was Sie gesagt haben, dass Unternehmer auch mal in die Schulen kommen, dass beispielsweise, gut, wir haben jetzt die große Ausbildungsmesse, die immer im Frühjahr draußen auf dem Messegelände stattfindet, aber dass sich Unternehmer auch vorstellen können. In Richtung Patenschaften könnte zum Beispiel etwas möglich sein. Und ich glaube, wenn die Variante nicht nur auf diesen, es gibt ja das Sozialpraktikum und es gibt das normale Praktikum, sondern wenn da auch noch andere Wahlmöglichkeiten bestehen könnten. Und wenn wir jetzt nochmal gymnasial betrachten und wir haben G9 und nicht mehr G8, das heißt, wir haben diesen Unterrichtsstoff nicht mehr ganz so komprimiert, ich denke, da ist das ein oder andere sicherlich möglich.
Jetzt merken mittlerweile ja auch viele Hochschulen hier im Land, dass das Geld knapp ist. Es geht jetzt unter anderem auch darum, dass es Studiengänge gibt, die später nicht mehr fortbestehen sollen. Konkret weiß ich zum Beispiel im Bereich der technischen Berufe, wo es einfach viel zu wenig Studierende gibt. Wie ist da Ihr Ansatz? Streichen, was wir offensichtlicherweise nicht mehr brauchen, bewusst Angebote schaffen, die Leute mehr dahin bewegen. Was schlagen Sie für die Hochschulen vor?
Also für die Hochschulen ist eher Bundespolitik, ist jetzt nicht unbedingt die Landespolitik.
Für die Hochschulen sind ja durchaus, also für die Universitäten, das Land zuständig.
Also ich denke, an der einen oder anderen Stelle wird man zusammenlegen müssen. Das heißt, wenn das Geld nicht da ist, kann ich bestimmte Studiengänge auch nicht unbedingt aufrechterhalten, sondern ich muss dann gucken, welche Hochschulen miteinander Fusionen bilden können. Und da wird der eine Studiengang dort angeboten und im Gegensatz wird der andere Studiengang woanders angeboten. Ich glaube, da sehe ich durchaus Kreativität bei den Universitäten.
Nächstes Thema soll Wohnbau und Mieten sein, auch ein sehr großes Thema, was im Bereich der Wirtschaftspolitik natürlich mit reinspielt. Denn dort, wo ich Bewerberinnen und Bewerber habe, brauche ich natürlich auch entsprechend adäquaten Wohnbau. Da hat sich die jetzige Landesregierung ja sehr, sehr viel vorgenommen. im Bund im Übrigen auch. Sowohl der Bund als auch das Land mussten feststellen, da haben wir unsere Ziele nicht ganz erreicht. Das geht besser, beziehungsweise das muss besser gehen, eben weil auch Wohnraum fehlt. Welche Maßnahmen schlagen Sie als FDP vor?
Also Wohnen muss auf jeden Fall günstiger werden. Wir müssen an der einen oder anderen Stelle Prioritäten setzen. Wir hatten jetzt mein Kollege, der Uwe Schwarz, der im Landkreis kandidiert für die Liberalen, und ich auch ein Gespräch mit der Architektenkammer gehabt, wo deren Ideen und Vorstellungen an uns herangetragen worden sind. Und da gehe ich durchaus mit, wenn es darum geht, Ausschreibungen einfacher zu machen, dort die Notwendigkeiten runterzusetzen. Und da müssen wir auch nochmal genau hingucken, dass zum Beispiel kleine Architekturbüros weiterhin wettbewerbsfähig sind und auch da noch die Möglichkeit haben, an solchen Ausschreibungen teilzunehmen. Nur mal so als Beispiel.
Also auch hier ein Thema, was Sie für sich identifiziert haben. Wie genau soll der Wohnraum denn günstiger werden? Ist da das Thema Mietpreisdeckel für Sie ein Thema oder haben Sie da andere Ansätze?
Ja, also Mietpreisdeckel ist jetzt nicht unbedingt der liberale Ansatz. Wir gehen da andere Wege, weil wir denken ja auch von der Seite wiederum des Vermieters, der Wohnraum zur Verfügung stellt. Und die FDP sagt auch, wenn wir mehr Wohnraum schaffen wollen, dann müssen wir auch mehr bauen. Das heißt, wir müssen letztendlich auch das Bauen wieder günstiger machen. Da haben wir ja Vorschriften, die vielleicht, dann sind wir wieder ein Thema, wo gut gemeint gewesen sind, sich aber jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen als Eigentor herausstellen. Beispielsweise die Stellplatzverordnung, dass also jede Wohnung eine bestimmte Anzahl an Stellplätzen braucht. Wenn sie im städtischen Gebiet sind, heißt das, sie müssen Tiefgaragen bauen und das Teuerste am Bau ist jede Etage nach unten. Haben wir gelernt, glaube ich, bei der Ulmer Tiefgarage, dass das eine Schwierigkeit ist. Und dann, was den sozialen Wohnungsbau betrifft, auch da müssen wir, finde ich, nochmal Abstriche machen.
Was heißt konkret Abstriche?
Also beispielsweise, wenn ich einen Sozialwohnungsbau habe, muss ich ja ab einer bestimmten Geschosshöhe, nageln Sie mich jetzt nicht fest, ob ab fünfte oder sechste Etage muss ein Fahrstuhl da sein, damit also auch die Wohnungen in den oberen Etagen barrierefrei erreichbar werden können. Und da bin ich der Meinung, ist es tatsächlich notwendig. Reicht es nicht aus, dass man die erste Etage barrierefrei gestaltet und die anderen Etagen ohne Fahrstuhl ausrüstet? Das würde auf jeden Fall den Baukosten extrem nach unten bringen.
Nochmals kurz zurück zum Mietpreisdeckel. Sie sagen, das ist definitiv kein liberaler Ansatz. Zitat, Sie gehen andere Wege. Welche Wege gehen Sie denn?
Wir gehen die Wege, dass wir, wie ich schon gesagt habe, dass wir sozusagen das Bauen unterstützen, dass weiterhin neu gebaut werden kann.
Wie genau soll da, jetzt muss ich nochmal nachfragen, der Preis dann sinken? Weil Sie sagen, Sie haben die Vermieter auf dem Zettel. Sie sagen, das Angebot steigt, deswegen muss der Mieter weniger für einen Quadratmeter zahlen.
Wenn das Angebot steigt, dann habe ich die Möglichkeit einer größeren Auswahl. Und wenn ich sozialen Wohnungsbau habe, dann kann ich ja als Stadtverwaltung oder als Gemeinde auch mit gegenfinanzieren und habe da die Möglichkeit, auch auf den Mietpreis Einfluss zu nehmen. Wir sehen es ganz klar an Ulm. Wenn hier auf städtischem Gebiet neu gebaut wird, ist eine Quote, ich meine, von 30% vorgeschrieben, was sozialen Wohnungsbau, also die Wohnungen, die, im sozialen Wohnungsbau ausgewiesen werden müssen. Und da gibt es eine ganz klare Vorgabe, wie groß die Wohnung sein darf, weil wir haben ja bei Wohngeld darf für eine bestimmte Person die Quadratmeterzahl nur in bestimmten Bereich bestreiten. Und da habe ich schon Steuerungsmöglichkeiten. Habe ich aber nur, wenn ich Neubau mache.
Finale hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Anke Hillmann-Richter. Es geht um die Landtagswahl und es geht vor allem jetzt auch um Ihr Wunschthema Bürokratieabbau und Digitalisierung. Was tun wir als allererstes aus Sicht der FDP?
Als allererstes wollen wir überflüssige und doppelte Vorschriften ersatzlos streichen. Vor allem, um den Mittelstand zu entlasten. für Vereine, finde ich, ist das wichtig, diese ganzen Berichts- und Dokumentationspflichten und statistischen Auflagen. Alle, die in Vereinsarbeit tätig sind, werden ja erschlagen von dem Ganzen. Und das ist uns wichtig. Für uns als Verwaltung, glaube ich, ist auch eines der interessanten Themen, was allein die FDP vorgeschlagen hat, dass wir von den 5 Ebenen, die wir im Land Baden-Württemberg haben, also Kommunen, Landkreise, Regionalverbände, Regierungspräsidium und die Ministerien, wollen wir 2 Verbände streichen.
Welche?
Einmal die 12 Regionalverbände sollen aufgelöst werden und in einer späteren Phase zwischen 2031 und 2036 sollen auch die Regierungspräsidien aufgelöst werden und deren Arbeiten sowohl in die obere als auch in die untere Kategorie aufgeteilt werden.
Also definitiv eine Operation im offenen Herzen, wenn man so möchte. Sie liegen jetzt, wenn wir uns die Sonntagsfrage angucken, laut Infratest DIMAP, dem SWR und der Stuttgarter Zeitung, laut letzten Zahlen bei, ich habe jetzt hier keine Nachkommastellen, rund 5%. Knappe Kiste, würde man meinen, was den Landtag angeht. Wie realistisch schätzen Sie Ihre Chancen ein?
Naja, gestern ist ja eine neue Umfrage rausgekommen. Da liegen wir bei 6%. Ich finde, das ist ganz solide. Ich selber habe bei der Schwäbischen Zeitung gesagt, ich gehe von 6,5-7% aus, die wir haben werden. Und ich glaube, unsere Chancen sind ganz gut, in den Landtag wieder einzuziehen und im Landtag als liberale Stimme vertreten zu bleiben.
Eine abschließende Frage an Sie mit der Bitte auch um eine kurze Antwort. Wie empfinden Sie die Rückendeckung sozusagen jetzt aus der Bundespolitik, was Ihr ehemaliger Parteivorsitzender ja in der Regierung ich nenne es mal Strategien an den Tag gelegt hat, hat der Wähler ja mitbekommen. Sagen Sie, oh, das ist richtig ärgerlich, das macht mir jetzt das Leben schwer, oder sagen Sie, macht mir gar nichts aus?
Ich bin ja aktuell in der Grundsatzkommission der FDP und wir gucken nach vorne, sodass wir am 31.05. beim Bundesparteitag in Berlin unser neues Grundsatzprogramm verabschieden werden. Und zurzeit ist richtig viel was los in der FDP.
Also das war definitiv ein sehr kurzes Schlussstatement. Vielen Dank, Frau Hillmann-Richter, für Ihren Besuch in der Plattform bei Radio 4 FM. Alles Gute für Sie. Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.